RKI-Files Leak. Sie haben es besser gewusst, und zwar alles. In dieser Episode geht es also um den Leak der RKI-Files. Vollständig und ungeschwärzt. Der Umfang ist deutlich größer als in der Öffentlichkeit bislang zugänglich gemacht und die Enthüllung ist enorm. Die Pandemie der Ungeimpften, der wissenschaftliche Diskurs und die Einigkeit der Mainstream-Wissenschaft. Die Impfung von Kindern, die Ausgrenzung von Minderheiten, alles angeblich evidenzbasiert? Keinesfalls. Und das wird in diesem Leak offenbart. Spätestens jetzt ist klar, wir brauchen wieder dringend einen Diskurs. Kein Diktat von Alternativlosigkeiten und in diesem Podcast wollen wir einen ersten Beitrag dazu leisten. Und dabei wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und man könnte sagen, es hat gerade ein Ereignis gegeben, das, ihr habt es in der Überschrift gelesen, ein wenig, ja, wie soll ich sagen, eigentlich kometenhaften kometenhafte Einschlagsauswirkungen haben hätte sollen. Und trotzdem wissen wir noch nicht so genau, aber dafür müssen wir jetzt jemanden, der nämlich ganz dicht dran ist, auch an unserem Verein und dort im Vorstand und in Verantwortung und überhaupt und natürlich Onkel Doktor und die ganze Zeit hier ganz wesentlich für unseren Verein. Wir brauchen ihn, um das ganze Thema mal aufzudröseln, einzuordnen. Herzlich willkommen hier bei uns, lieber Dr. Alexander Konietzki, lieber Alex, in deinem, in meinem, in unserem Podcast. Moin.
Moin, Hauke.
Genau, es ist ein wenig Aufregung da draußen los. Es hatte einen Mitarbeiter, und das muss an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal positiv herausgestellt werden, es hat einen Mitarbeiter ein Herz gehabt, um diesen politischen Hase-Igel-Spiel endlich ein Ende zu setzen. Die Files sind raus, mutmaßlich ein Mitarbeiter, wir wissen es natürlich nicht. Trotzdem hatte irgendjemand sozusagen Sinn und Verstand dieses merkwürdigen politischen Hickhacks, war es leid und hat gesagt, so hier jetzt könnt ihr alles lesen. Und jetzt ist ja die große Frage, Alex, was haben wir bis jetzt noch nicht lesen können und was ist eigentlich die zusammenfassende Neuerung, die wir jetzt lesen können, die vorher denn doch noch sich unter schwarzen Balken verbargen?
Ja, es ist wahnsinnig viel, was da jetzt noch mit freigesetzt wurde. Und um das nochmal ganz kurz einzuordnen, der Paul Schreier vom Multipolar hatte die ersten Files freigeklagt und die sind von Herrn Lauterbach ja auch großzügig bis zu seinem Amtsantritt freigegeben worden, geschwärzt, dann wurde weitergeklagt, dann wurden sie teilentschwärzt und diesem Hickhack, wie du gerade sagtest, ist jetzt ein Ende gesetzt worden, indem ein mittlerweile ehemaliger Mitarbeiterin oder ein ehemaliger Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts, der Zugang zu diesen Daten hatte, diese an eine investigative Journalistin geleakt hat. In dem Fall ist es Aya Velasquez, die sich dann mit Herrn Barucker und mit Herrn Homburg zusammengetan hat und dieses Mammutprojekt angegangen ist, diese RKI-Files schon mal von nachts um 4 Uhr an durchzugehen. 4 Uhr morgens des Dienstages, also gestrigen Tages, um dann um 10 Uhr eine Pressekonferenz einzuberufen, ungefähr 4 Gehminuten von der ARD entfernt. Deren Mitarbeiter waren auch eingeladen zu dieser Pressekonferenz, aber leider nicht zugegen. Die Pressevertretenden, die dann dort anwesend waren, haben wirklich Erstaunliches hören dürfen. Es geht dann nämlich bei den Freigeklagten. Files handelt es sich ungefähr um ein Volumen von 1500 Seiten. Wie gesagt, immer noch teil bis relevant geschwärzt. Und jetzt liegen die alle komplett ungeschwärzt vor und es sind insgesamt 4000 Seiten und noch nicht ganz überschaubar ist das sogenannte Zusatzmaterial. Das geht da also um einige Gigabyte Zusatzmaterial, was noch zur Verfügung steht, wo also auch die wissenschaftlichen Bezüge des Robert-Koch-Instituts hinterlegt sind, sodass man also direkt nachvollziehen können wird, wenn das alles aufgearbeitet ist. Welche wissenschaftliche Grundlage hat das Robert-Koch-Institut sich zu eigen gemacht, zur weiteren Entscheidungsfindung genutzt und was ist am Ende dann tatsächlich, wie auch immer, nach außen gedrungen?
Eine Zwischenfrage an der Stelle, ganz kurz. Wenn du sagst, 1500 Seiten hatten wir vorher und jetzt haben wir 4000 plus noch Anhänge morgens um 4 und dann wenige Stunden bis zur PK, also Pressekonferenz, ist es denn dann überhaupt möglich, weil das wird ja wahrscheinlich der ein oder andere schon versuchen, das zu diskreditieren, zu überprüfen, ob das echt ist oder ob sich das jemand ausgedacht hat, ob das sozusagen Fairy-Tale-Stoff ist?
Da die Frau Ayer-Velasquez mit demjenigen, der das geleakt hat, über Monate schon im Kontakt ist, konnte sie also im Rahmen dessen immer wieder prüfen, ob das mit den Files, die bisher schon geleakt sind, übereinstimmt. Und sie ist sich da sehr sicher, dass das dem Wahrheitsgehalt entspricht und da nicht irgendwelche Fake-Informationen sind. Das Robert-Koch-Institut wird jetzt auch demnächst, und Herr Lauterbach hat das ja auch ganz großzügig angekündigt, diese Files selber nochmal veröffentlichen und distanziert sich natürlich von dieser Veröffentlichungsform, weil jetzt eben auch alle Namen entschwärzt sind, sodass also auch Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts zu lesen sind und. Das ist etwas, was natürlich ein bisschen lächerlich klingt, denn das hätte längst passiert sein können. Und das Zweite, wenn man Herrn Lauterbach sich so vorstellt in seinen Aussagen, er wollte das ja auch tun, dann sind einige, die dort genannt sind, wie zum Beispiel der Herr Kubicki, hat sich auch schon zu Wort gemeldet, gar nicht gefragt worden, ob ihr Name entschwärzt hätte werden dürfen. Der Name kommt dann nämlich auch drin vor. Und die Anfrage an ihn ist gar nicht gestellt worden, sodass man die Aussage von Herrn Lauterbach erneut in Frage stellen darf, ob das wirklich ernst gemeint war, diese weiteren Files jetzt überhaupt zu veröffentlichen. Nun gut, jetzt sind sie genötigt, das zu tun. Und dann wird man das ja auch nochmal genau gegenüberstellen können.
Okay, das heißt, der alte Trick, ich mache hier einen auf Minderheitenschutz, gerade in der Politik ja gerne genommen. Es ist die Minderheit derer, die da im RKI arbeiten und die müssen ja geschützt werden und Mitarbeiter und Personendaten und so weiter. Apropos Schutz, wir hatten ja in der entsprechenden Zeit, wo wir darüber sprachen, ob es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ob es diese Pandemie eigentlich geben darf. Und da hatten wir ja durchaus auch zu tun mit Dingen wie Veröffentlichung unseres Impfstatuses bis hin zu Zugangskontrollen. Und da war ja das Thema Minderheitenschutz jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig groß auf der Tagesordnung. Ganz im Gegenteil. Und das ist natürlich ein Thema, das mich jetzt noch mehr umtreibt als vorher schon. Das Thema die Pandemie der Ungeimpften. Das ist ja etwas, das sich sozusagen ableiten ließ, angeblich evidence-based. Jeder, der das in den Mund nimmt, muss sich zukünftig noch mehr fragen lassen, auf welcher Evidenz basiert denn das, was du da so postulierst. Aber lässt sich das irgendwie herleiten aus dem, was wir da jetzt veröffentlicht sehen? Also gibt es irgendwo einen Anhaltspunkt, wo man sagt, ja, liebe Politik, ich verstehe, warum du hier so hardcore auf eine ungeimpfte Minderheit gedroschen hast?
Leider nein. Also genau diese Formulierung Pandemie der Ungeimpften taucht auch in diesen RKI-Files auf. Und darunter steht im Protokoll direkt, dies lässt sich nicht nachvollziehen. Diese Aussage ist nicht haltbar. Und das ist jetzt nicht O-Ton, aber das ist so also sinngemäß. Und das ist etwas, was so deutlich die Diskrepanz aufzeigt. Eine zweite große Diskrepanzschiene war die Tatsache, dass, und das ist eben in den neueren RKI-Files dann zu entnehmen, die ersten waren nur bis zu einem gewissen Datum veröffentlicht, eben bis zum Antritt von Herrn Lauterbach, dass die AstraZeneca-Impfstoffe beispielsweise ja sehr zügig mit sehr hoch und starken Nebenwirkungen, wie zum Beispiel der Sinusvenenthrombose, zu Todesfällen, vor allem erst bei Frauen und dann später auch, gar nicht so viel später, aber dann später auch bei Männern auftauchte. Und dass dieses auch bekanntermaßen eigentlich ein Risikosignal hätte werden sollen und dass die RKI-Mitarbeiter schon sagten, eigentlich können wir diesen Impfstoff gar nicht guten Gewissens weiter in der Bevölkerung halten, aber nachdem das in diesen RKI-Protokollen festgelegt ist, danach traten Politiker, und zwar leider von ganz höchster Stelle, einmal unser Bundespräsident, dann der Herr Scholz, Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Lauterbach und auch Herr Wieler in der Presse und auch im Fernsehen damit auf, sich vor allem mit diesem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen zu wollen und aber auch gerade geimpft zu haben. Sodass also, obwohl eine ganz klare Beweislast gegen diesen Impfstoff sprach, das im Robert-Koch-Institut auch so kommuniziert war, haben sich die Politiker werbend darüber hinweggesetzt und haben ganz klar diesen Impfstoff, der Schädigungen macht, bis hin zum Tod beworben. Das ist ziemlich heftig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da irgendwie noch eine Immunität hat als Politiker. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass eine solche Falschaussage und eine solche Fehlleitung der Bevölkerung, das muss doch irgendeine Konsequenz haben. Das darf doch nicht einfach so verschwinden. Und das ist jetzt alles öffentlich einsehbar, alles lesbar und es ist ruhig in der Medienlandschaft.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Die berichtenden Medien, die ja durchaus eigentlich eine aufklärende Distanzhaltung haben sollten, das Für und Wider abwägen, ähnlich wie ein wissenschaftlicher Diskurs, kommen wir gleich zu. Die Frage ist natürlich, und so wird ja auch, ich meine, wir erinnern uns an einen ehemaligen Hamburger Bürgermeister, der aktuell im höchsten Exekutivamt der Bundesrepublik Deutschland unterwegs ist, der sich ja einfach nicht erinnern kann. So, das ist ja gängige Praxis der Verteidigung, man weiß es nicht oder man hat es nicht gewusst. Und jetzt ist nämlich genau die Frage, die RKI-Files, wie sind die eigentlich entstanden? Also was genau sollte das eigentlich? Hat da jemand die ganze Zeit mitgeplottet und sozusagen, der hat dies gesagt und der hat das gesagt und unsere Haltung ist dieses oder jenes? Oder läuft da immer ein Protokoll mit, was sozusagen alles dokumentiert, was die so machen und an Fragestellungen? Warum existiert dieses Protokoll eigentlich und wer schreibt das?
Genau, also das wird im Rahmen, denke ich, von Qualitätsmanagementmaßnahmen, die es im Robert-Koch-Institut ja gibt, wie hoffentlich in jedem anderen Institut auch, einfach verpflichtend so sein, dass Protokolle geführt werden, wenn bestimmte Sitzungen anberaumt werden. Und hier ist es eben die Krisenstabssitzung Corona und die ist protokolliert worden zum internen Gebrauch. Es ist also wirklich völlig ungefälscht alles das drin, was das Robert-Koch-Institut auf Arbeitsebene gedacht hat, was an, und das ist immer wieder auffällig geworden, sage ich mal so, Einwürfen von der Außenlinie politischerseits dann verarbeitet werden musste. Wie zum Beispiel Herr Spahn sagte, wir wollen jetzt die Kinder impfen und das wurde genauso dann auch in dem Protokoll festgehalten. Ja, aber Robert-Koch-Institut wiederum dann Mitarbeitende im Protokoll festgehalten, es gibt da dafür, also wir haben weder eine STIKO-Empfehlung, noch gibt es dafür irgendeine Evidenz, noch sind die gefährdet, noch haben wir eine Fremdschutzsituation, die wir damit aufbauen können. Also Oma und Opa werden nicht geschützt, wenn ich das Kind impfe. Es wird alles dezidiert dargestellt, dass dies einfach ein politischer Einwurf von außen war. Und die Mitarbeitenden fragen sich immer, wie wollen wir jetzt mit dieser Diskrepanz umgehen? Wir haben einen ganz anderen wissenschaftlichen Hintergrund. Die Daten sprechen voll dagegen. Die Politik will was völlig Gegensätzliches. Wie machen wir das jetzt? Und man merkt auch diesen Protokollen an, wie die immer am Anfang merkt man den Protokollen vor allem auch noch sehr gut an, wie stark sich das Robert-Koch-Institut versucht hat, auf die Hinterbeine auch zu stellen oder zu sagen, so, okay, hier ist jetzt was, das geht nicht, das können wir so nicht sagen, das so. Und je mehr die Zeit so vorangeht, desto mehr passen sie sich dieser Arbeitsweise an. Also sie haben verstanden, dass das, was sie dort produzieren, nicht so viel inhaltlichen Wert hat und dass das, was politisch eingetragen wird, das ist, was sie irgendwie begründen sollen. Und man merkt so regelrecht in den Formulierungen auch, je weiter die Protokolle dann zeitlich voranschreiten, dass sich das Denken immer weiter anpasst. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt nicht runterskalieren, dann haben wir ja gar keine Chance mehr hochzuskalieren. So, weil es ja immer, das war nämlich politisch ausgelobt, es sollte immer auf gleichem Gefährdungsniveau gehalten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, um die Lockdown-Maßnahmen einfach auch zu rechtfertigen. Und die Robert-Koch-Institut-Mitarbeiter wussten schon oder konnten das gar nicht mehr mit ihren Zahlen belegen. Also die absinkende Anzahl der Fälle und so weiter, selbst der positiv Getesteten ging ja dann in den Sommermonaten immer zurück und politisch wurde dann nach außen getragen oder auch mal hat es Herr Drosten gesagt, mal hat es Herr Lauterbach gesagt, dass wir jetzt eine richtige Sommerwelle haben. Und das Fragezeichen aus den Köpfen dieser Mitarbeiter ist eigentlich, das muss so riesig gewesen sein, dass sie immer nach vorne übergefallen sind, weil sie wussten nicht, wie sie das begründen sollten. Es muss ganz furchtbar gewesen sein. Sie sind also auch in großen Teilen wirklich missachtet und insgesamt als Institut missbraucht worden von der Politik.
Okay, und jetzt aber, weil du ja auch die Frage gestellt hast, es kann ja nicht sein, dass sowas wieder völlig immunisiert oder also nicht im Impfsinne, sondern in politischer Immunität, dass das einfach sozusagen unbelangbar für die betreffenden todbringenden, mittelbewerbenden Politiker ausgeht. Nun kann ich mich ja auf den Standpunkt zurückziehen und das ist ja die Frage, wenn ich als Bundeskanzler, Bundesminister, ich weiß nicht was, mich hinstelle und eine solche Aussage postuliere, konsultiere ich dann zwangsläufig vorher das entsprechende Fachministerium oder Fachamt vielleicht sogar? Also muss ich sozusagen verpflichtend eigentlich, und das ist ja eine interessante Frage, auf die wird es hinauslaufen, muss ich eigentlich eine wissenschaftliche Stelle innerhalb des Ministeriums konsultieren, um eine solche Aussage zu fundieren? Oder kann ich einfach postulieren, was immer ich will? Weil
es scheint so zu sein, dass du das postulieren kannst, wie immer du das willst. Denn Herr Lauterbach hat ja irgendwann im März ganz großtönig, großspurig die 23, die Pandemie für beendet erklärt. Und das hat das Robert-Koch-Institut aus der Presse erfahren. Auch da wussten sie nicht genau, wie machen wir es denn jetzt? Weil eine Pandemie lässt sich nicht innerhalb eines Landes beenden. Das ist ja, hat ja eine Definition, die weltumspannend ist. Und wenn Herr Tedros jetzt nicht sagt, die Pandemie ist zu Ende, dann kann das der Herr Lauterbach auch nicht. Also wenn das nicht so bitter wäre, könnte man sich echt, ja, das ist eigentlich lächerlich. Es ist Satire pur.
Ja, ist eher britischer Humor, ne? Ganz schön schwarz. Also ja. Das ist ja auch, weil das ja mit so vielen auch einsperrenden, Korrekt. Diskriminierenden, todbringenden Konsequenzen verknüpft
das
ist.
Das geht gar nicht. Ja.
Genau. So, gut.
Also und ein Aspekt würde ich da gerne auch nochmal mit dir zusammen herausheben wollen, und zwar ist das der Umgang ja mit den Kindern. Herr Spahn hat sich hingestellt und wir wollen jetzt die Kinder impfen. Und dann hat das Robert-Koch-Institut ja gesagt, wieso? Es gibt auch dafür gar keine Grundlage, weder wissenschaftlich noch hat die STIKO was dazu gesagt und so. Und damit sind die Kinder, und darauf möchte ich einmal ganz dezidiert hinweisen, zu einem Sachgegenstand degradiert worden, mit dem ungefähr dem Spruch, die Kinder sollen doch ihre Großeltern nicht umbringen.
Das ist ja genau auch, das ist ja sogar mit Werbemaßnahmen unterlegt worden. Das darf man ja, also das ist ja eine Perfidität, die ihresgleichen sucht.
Ja, und damit sind sie aber, wenn sie zu einem Sachgegenstand degradiert werden, widerspricht das eben einfach oder es verletzt den Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Menschenwürde ist unantastbar in allen ihren Tiefen. Und das ist nicht nur unethisch, sondern es ist eben auch absolut verfassungswidrig, was da gelaufen ist. Und dass da das Verfassungsgericht auch noch durch Billigung und bei der institutsbezogenen Impfpflicht, obwohl klar war, dass wir keine Herdenimmunität erreichen, keinen Fremdschutz haben, und auch bei der Duldungspflicht für die Bundeswehrsoldaten auch noch bestätigend das Ganze abgesegnet hat, haben wir eigentlich den Verlust der Gewaltenteilung erlebt. Und das führt natürlich zu einer absoluten Frustsituation, weil man einfach die Abwehrrechte gegenüber dem Staat in keinster Weise geschützt hat. Und damit ist wirklich ein Schaden bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen angerichtet worden. Da werden wir noch Jahrzehnte was davon haben.
Ja, genau. Das ist ja das eine ist sozusagen die gesundheitliche Konsequenz, über die wir noch Jahrzehnte dann wahrscheinlich reden werden müssen. Und sozusagen, wo kommt welche Spätfolge auch möglicherweise her? Darüber wird ja viel gemunkelt. Dann bleibt ja aber noch eine demokratische Problematik oder hier wird eine demokratische Problematik offengelegt, die ihresgleichen sucht. Also das hatten wir seit beinahe 100 Jahren in dieser Schärfe nicht mehr, dass auf Minderheiten mit einem solchen harten Hammer losgegangen wurde. Und wir haben es jetzt schwarz auf weiß in den Plots des Krisenstabs des RKIs, dass sich hier eine völlig wahnwitzige Politik aufgemacht hat, einen Schuldigen zu finden, der, wenn man den Evidenzen dann hätte vertrauen wollen, überhaupt keine Fundierung bekommen hat. Also an keiner Stelle kann man sagen, ja, die haben das auf die und die Annahme gestützt.
Und zum Beispiel der Faktenfinder der Tagesschau sagt jetzt ja, aber und zitierte einen Herrn Stürmer, einen Virologen, der dann eben sagt, ja, die Geimpften haben aber weniger verteilt. Und dagegen spricht einfach die Studie aus der Cleveland Klinik aus den USA, die mit jeder Impfung ein höheres Risiko bei ihren Mitarbeitern feststellen durfte, an Corona zu erkranken. Mit jeder weiteren Impfung waren die häufiger betroffen als die Ungeimpften. Und das widerspricht dieser Aussage noch einmal eklatant und ist in einer guten Studie wirklich dezidiert dargestellt worden. Über Monate hat man das verfolgt. Und
das kennen wir ja auch von der Grippeimpfung übrigens, was ja am Ende nicht anders ist.
Ist in Teilen ähnlich, genau. Und hier ist es aber tatsächlich auch noch so, dass allen klar war, dass mit der Impfung die Weitergabe nicht verhindert wird, ein Fremdschutz also nicht induziert wird. Wenn ich doch aber von Impfung zu Impfung zu Impfung häufiger an Corona erkranke, wahrscheinlicher an Corona erkranke, dann bin ich auch ein wahrscheinlicherer Überträger. Es widerspricht komplett dem Faktenfinder-Narrativ, wo leider auch, und das muss ich ganz ehrlicherweise immer wieder feststellen, keine einzige Studie genannt wird.
Ja, da kommen
das
wir.
Es wird nicht belegt.
Genau, aber da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt. Das erleben wir ja zum Beispiel auch in ganz anderen Teilen der politischen Diskussion. Ich habe letztens im Forbes gelesen, da ging es um die Belastbarkeit von angeblich evidenzbasierten politischen Argumenten, die unumgänglich sind, die quasi unumstößlich sind und wo immer
alternativlos
geradezu, ja, wo immer behauptet wird, es gibt ein wesentlicher Teil oder sogar der Hauptteil der Wissenschaft ist sich einig. Und kann denn das eigentlich sein? Kann denn das überhaupt angehen, dass Wissenschaft sich einig sein kann? Weil eigentlich heißt es doch, ich bin ein Wissenschaftler, ich postuliere eine These und dann versuche ich zu belegen, ob ich recht habe. Natürlich im Idealfall habe ich recht, dann sehe ich besonders gut aus in dem Paper, das ich möglicherweise veröffentliche. Aber der nächste Wissenschaftler, der macht sich ja einen Spaß draus und es ist seine Aufgabe, die These, die ich vermeintlich mit entsprechenden Ungenauigkeiten in der Statistik und Alpha-Tests und Abweichungen und nicht die richtigen Punkte und Trends in der Punktewolke gefunden, alles, was da statistisch dranhängt, macht sich ja der nächste Wissenschaftler daran, meine These zu widerlegen. Und in dem Diskurs der These und Antithese, des Beweises und Gegenbeweises entsteht ja Wissen. Deswegen heißt es ja Wissenschaft, weil es Wissenschaft und nicht, weil es die ultimative Wahrheit postuliert. Und wir erleben im Moment genau das immer wieder und hier sogar anhand von Protokollen, dass sich gar nicht an der Wissenschaft orientiert wird, sondern einfach nur die ultimative Wahrheit postuliert wird, was ja eine Auswirkung auch auf die Diskussion in unserer Gesellschaft hat. Und nun ist die Frage, ist es denn eigentlich überhaupt noch wichtig, dass ich eine Evidenz habe für irgendwas? Und ist das nicht eigentlich immer nur ein Zeitstempelwissen oder ein zeitgestempeltes Wissen, ein Teilwissen, das sowieso eine Ablaufzeit hat, wo ich mich gar nicht drauf zurückziehen kann? Wie kommen wir denn jetzt der Wahrheit näher?
Wissenschaftliches Wissen sind Eintagsfliegen, wenn man es genau nimmt. Und klar gibt es innerhalb der Wissenschaft Strömungen, wo man sich auch einig sein kann. Aber es gibt eben nicht, wie auch gerne von Herrn Leif Sander betont, die Wissenschaft, die sich einig ist. Die gibt es nicht. Sondern wenn wir über Wissenschaft reden, dann muss man diesen offenen Diskurs behalten. Und dann gibt es innerhalb eines wissenschaftlichen Untersuchungsrahmens gibt es Strömungen. Und es gibt Leute, die das mehr und das andere weniger postulieren. Manchmal gibt es so Meilensteine, wo einfach ein gesamtes Denkmodell umgestoßen wird, wie man zum Beispiel von dem Bohrschen Atommodell heute einfach zu einer verschmierten Pi-Elektronensystematik kommt und so weiter. Da werden also richtig große Sprünge gemacht innerhalb von solchen Wissenschaftstheorien oder auch Wissenschaftsgedanken. Und dann werden einfach Dinge vom Thron gestoßen, die jahrzehntelang gegolten haben, wo man sich angeblich einig war. Aber die Tatsache, dass der Wissenschaftler sein Wissen, wenn er es bestätigt in einer Studie, zur Diskussion stellt, das betont er mit jedem, also jede Studie endet eigentlich mit dem Satz, es ist weitere Forschung nötig. Es steht niemals drunter, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist weitere Forschung nötig. Und das zeigt schon, dass ein echter Wissenschaftler dran war, der gesagt hat, wir wollen das nur zur Diskussion stellen. Das ist ein gutes Ergebnis. Ich stehe da voll dahinter. Aber zweifelt es an. Zweifelt es mit mir zusammen an und entwickelt was Neues draus. Das ist Wissenschaft. Und das kann dann übermorgen schon wieder falsch sein, was er da rausgefunden hat oder eben revidiert oder falsifiziert sein und durch andere Gedanken ergänzt oder und so weiter. Und so entwickelt sich ein Bild innerhalb der Wissenschaft, was eben immer kleinteiliger wird in seinen Puzzleteilen und immer genauer, immer exakter. Aber man kann eben jedes Puzzleteil auch wieder aufnehmen und sich fragen, passt du da eigentlich noch rein in dieses System, in dieses Modell, in diese sozusagen fachwissenschaftliche Konsensbildung oder bist du mittlerweile überholt? Und das ist eigentlich Wissenschaft und das zieht sich wahrscheinlich durch alle wissenschaftlichen Fächer durch. Also es ist völlig egal, welchen Vornamen du dem Ganzen gibst.
Also genau, und das ist aber etwas, das wir dringend, dringend, dringend wieder brauchen. Und ich finde auch, ein Appell dieser Episode muss sein, lasst uns wieder diskutieren. Lasst uns auch ergebnisoffen diskutieren. Da gibt sich niemand eine Blöße. Und niemand ist weniger wert als Mensch, wenn er nur gestern recht hatte und heute aber noch was Besseres oder was Wahreres gefunden wurde. Ganz Weil genau. Ich habe den Eindruck, dass das gerade das ist, was uns abgeht. Mir geht auch als jemand, der zu der Minderheit gehörte, die hier angeblich die Pandemie der Ungeimpften ausgelöst hat, mir geht natürlich das Messer in der Tasche auf. Und ich habe eine Wut und ich möchte Leute anbrüllen, die einen so mit ätzenden Kommentaren überzogen haben. Und ich habe den Reflex zu sagen, siehste, wir wussten es und so. Aber das bringt uns ja alles nicht weiter.
Nee, ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass wir respektvoll und moralfrei miteinander sprechen. Weil aus der Wut heraus könnte auch wieder das Moralinsaure dann sprechen im Sinne von, du hast irgendwie mich falsch behandelt und so weiter. Darum kann es nicht gehen, wenn wir in die echte Aufarbeitung gehen wollen. Man kann sauer sein, man kann auch wütend sein auf andere, aber wenn wir es wirklich thematisch angehen wollen, dann sollten wir uns dürfen wir uns moralinfrei machen und sagen nicht du, sondern guck mal, ich habe die und die und die Argumente. Wie siehst du das? Und dann kann derjenige seine Argumente mit in den Raum stellen und dann kann man schauen, sticht das eine Argument das andere aus. Und so entwickelt sich auch dort ja das Wissen weiter. Und das wäre eigentlich genau die Struktur, die wir jetzt brauchen, um auf der gesellschaftlichen Ebene wieder ein Miteinander zu finden. Dass wir diese moralinsaure, vergiftete Diskussions- oder Diskurskultur beiseite lassen und uns auf die Argumente zurückziehen und mit Respekt in den Diskurs gehen. Das heißt, der andere hat vielleicht eine andere Meinung, eine andere Idee, ein anderes, vielleicht sogar besseres Argument, aber damit ist er kein schlechterer Mensch. Er ist nicht rechts, er ist nicht links, er ist nicht über, er ist nicht unter, sondern wir sind auf Augenhöhe und wir können miteinander in den Diskurs gehen, um die bestmögliche Lösung herauszufinden. In der Verantwortungsebene bin ich der Meinung, muss es auch rechtliche oder andere Konsequenzen haben dürfen, denn hier wurde Verantwortung nicht übernommen. Hier wurde etwas gemacht, was gegen wissenschaftliche Erkenntnis stand. Und hier wurden Entscheidungen gefällt, die tiefgreifend in das Leben der Bevölkerung eingegriffen haben, ohne dass sie eine Grundlage hatten, eine wissenschaftliche. Und da kann ich mir vorstellen, muss es auch andere Konsequenzen geben. Denn das darf uns ja so nicht wieder passieren.
Ja, was uns wieder zum Thema WHO-Vertrag, Pandemievertrag bringt und der Ratifizierung und der Diskussion, die sich hoffentlich anschließt, dann im Bundestag, wo wir jetzt sehr wach sein müssen und sehr aufpassen müssen, dass diese Diskussion nicht so unter ferner Liefen lapidar daherkommt, weil ja jetzt wirklich alles bekannt ist und völlig klar ist, dass dieser Vertrag einfach auf gar keinen Fall deutsches Gesetz werden darf. Lediglich der Weg dorthin ist mir noch ein Fragezeichen. Aber wir wollen gerne mit allen darüber diskutieren. Wenn ihr eine gute Idee habt, du lieber Zuhörer jetzt in diesem Moment, dann sind wir froh für jeden Kommentar, der einen Weg vorschlägt, über den wir in den Diskurs kommen kann, der dann produktiv nach vorne geht. Weil am Ende ja auch jeder seinen eigenen Schluss ziehen können, müssen, darf, dürfen, muss. Ah, ihr wisst, was ich meine. Also deswegen, und damit sind wir ja im Kern unseres Vereins. Individuelle Impfentscheidung heißt ja nicht, Impfung ist doof oder schlecht oder gut oder zu verteufeln oder so, sondern jeder kann bitte seinen eigenen Schluss ziehen. Und das als mündiger Teilnehmer einer Diskussion, die nicht eine vorgefertigte, ultimative Wahrheit postuliert. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Genau, und die eben im Rahmen dieser Evidenz, also wenn man diese evidenzbasierte Medizin noch einmal sieht, haben wir ja einmal die wissenschaftliche Grundlage, dann den Erfahrungsschatz des beurteilenden Arztes oder Apothekers oder wer auch immer da vor einem steht und die Beratung macht und dann eben den Behandlungswillen des Patienten. Und diese drei Säulen sind gleichberechtigt. Es hat nicht die eine oder andere einen höheren Wert. Und man kann auch nicht die eine oder andere einfach ausschließen. Und was wir auf jeden Fall, finde ich, auf jeden Fall verhindern müssen, das ist, dass über Köpfe hinweg entschieden wird. Oder aber, und das ist bei den Kindern und bei den Jugendlichen ganz deutlich geworden, ich würde sagen, regelrecht ein Missbrauch stattgefunden hat, der die Menschen eben nicht als Menschen gesehen hat, was ja nun mal Kinder und Jugendliche auch sind, das sollte eigentlich allen klar sein, sondern diese sind als Spielfiguren genutzt worden, um bestimmte Ziele, die eigentlich nicht erreichbar waren, zu erreichen. Und das geht nicht. Das muss auf jeden Fall in dem Diskurs bedacht werden. Das darf niemals wieder passieren.
Ja, genau, dieses niemals wieder, das hatten wir schon mal an anderer Stelle. Man darf das immer nicht sagen, sonst ist man auch gleich wieder ein Nazi. Ich habe es jetzt gesagt, ich nehme die Verantwortung dafür. Ich stehe davor und bin ratlos und trotzdem auch froh, dass wir jetzt die Wahrheit kennen. Ich bin auch der Meinung, es darf über eine bestimmte Grenze nicht hinübergehen. Also dann muss Verantwortung getragen werden. Und wer so perfide in die Angst argumentiert, um Menschen an die Spritze zu bekommen, die ansonsten sich möglicherweise nicht hätten bewegen lassen, und in Kauf nimmt, dass ja auch die Kinder auf eine Art und Weise beschult und behandelt wurden, also alleine diese ganzen Schulalltage, die Kindergärten, das waren ja alles, das waren ja Dinge unvorstellbar, was das an Schäden ausgelöst hat, auch auf der Entwicklungsseite und auch was sozusagen die Psychologie angeht. Ja. Wer so weit geht, der muss dafür belangt werden dürfen, das finde ich schon auch. Und nichtsdestotrotz, ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt überhaupt in einen Diskurs kommen und nicht irgendwie wieder weggewischt werden. Ähnlich wenig diskursfreudig wie im Moment unsere Wissenschaft sind ja unsere sogenannten Leitmedien. Für mich eher mit D als mit T. Genau. Aber sagt es weiter, liebe Leute.
Ja, es wird nicht ohne, dass wir miteinander sprechen, gehen.
Und dafür machen wir hier den ersten Aufschlag.
So ist es.
Und wir hoffen, ihr tragt es weiter.
Und lest gerne. Also die RKI-Files sind offen, zugänglich. Macht euch das eigene Bild. Das, was wir hier besprochen haben, muss gar nicht eure und auch ihre Meinung werden, sondern einfach selber informieren. Macht wirklich klug.
Das ist ja auch unser Vereinsangebot an allen Stellen. Informiert euch. Da fehlt vielleicht noch ein kleines bisschen Information, das arbeiten wir auf. Aber informiert euch. Und hier kann man sich vollumfänglich informieren. Es ist insofern auch ein Novum für Regierungshandeln, dass da so dezidiert mitgeplottet wurde, was passiert ist und was, also unglaublich. Wir werden noch ein 4000 Seiten Moment zu knacken haben, aber ich danke dir da draußen fürs Interesse, dir Alex, für die Einordnung und würde ich sagen, wir freuen uns auf dich das nächste Mal, auch auf dich, Alex, das nächste Mal. Macht es ganz gut, lasst euch das Herz nicht zu schwer machen werden, genießt das beste Wetter da draußen, natürlich jetzt nach der Regenphase auch in Hamburg und überall anders in der Republik. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles Gute für Sie. Tschüss.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.